Die Kunstcouch. Was die Kunst in uns bewegt. Ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit dem Psychologen Jan Isiapar und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit Auf die Ohren.
Herzlich willkommen zu Kunstcouch, ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Ich bin heute mit Jacqueline Scheiber, Autorin und studierte Sozialarbeiterin aus Wien.
Und ich sitze am Tisch mit Jan Isiapar, Psychologe und Dozent aus Frankfurt.
Hallo Jacqueline.
Hallo Jan.
Heute haben wir das ganz besondere Vergnügen, uns dem Themenfeld der verschiedenen Beziehungsformen widmen zu können. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Beziehungsformen. Vielleicht gab es die auch schon immer. Vielleicht gibt es sie auch erst jetzt. Kontroverses Thema. Jacqueline, welche Form der Beziehung kennst du denn?
Ja, es gibt mittlerweile so viele Bezeichnungen auch, glaube ich, für Beziehungsmodelle und Arten, Beziehungen zu leben, die wir vielleicht früher auch schon so gelebt haben, aber jetzt gibt's Ausdrücke dafür. Also in erster Linie fällt mir die klassisch monogame heterosexuelle Beziehung ein, also sozusagen zwei Personen unterschiedlichen Geschlechts. Dann gibt's die offene Beziehung. Das bedeutet, dass zwei Menschen sich lieben und emotional verbunden sind, aber offen dafür sind, wechselnde GeschlechtspartnerInnen zu haben oder auch eben mit anderen Menschen körperliche Nähe auszutauschen. Dann fällt mir noch die Polyamorie ein, also die Möglichkeit, dass zwei Menschen ihre Beziehung um weitere Beziehungspersonen erweitern, mit denen sie auch eine emotionale Bindung pflegen. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Begrenzung gibt, aber ich glaube, ab drei Menschen gilt es als Polyamorie. Und dann kann man natürlich auch diese Beziehungen unterschiedlich anlegen. Also man kann ja monogam zusammenleben, man kann aber auch getrennte Wohnungen führen oder getrennte Schlafzimmer führen. Das nennt man dann Living Apart Together. Es gibt auch die On-Off-Beziehung. Da haben wir in der Vorbereitung jetzt drüber gesprochen, ob wir das als Beziehung bezeichnen würden.
Genau. Ist denn die On-Off-Beziehungen, also sprich, dass die Partner mal zusammen sind, mal nicht, ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, aus welchen Gründen sie sich da auch dazu entscheiden, ist das jetzt eigentlich eine Beziehungsform? Man liest das hier und da als solche. Lassen wir die Frage an der Stelle einfach mal offen.
Vielleicht wollt ihr uns diese Frage beantworten.
Genau. Ist die On-Off-Beziehung eine Beziehungsform?
Ja, und ich glaube, die weit verbreitetste Beziehungsform, zumindest zur jetzigen Zeit, ist schon die Monogamie. Und die Monogamie hat ja eine sehr weitreichende Geschichte. Ich habe mich in der Vorbereitung schon auch immer wieder gefragt, wieso hat sich das durchgesetzt? Weil ich glaube schon, dass wir Menschen durchaus die Möglichkeit und die Kapazität haben, alle von uns, mehrere Menschen zu mögen, ihnen nah zu sein, zu lieben. Wir pflegen ja auch unterschiedliche Freundinnenschaften. Wir sind in unterschiedlichen Beziehungen und natürlich ist das abgegrenzt von der romantischen Beziehung. Aber das kann natürlich irgendwie auch Gewohnheit sein.
Es könnte für den Einzelnen durchaus natürlich auch die Gewohnheit sein oder das, was die Gesellschaft, sagen wir mal, bis zu einem gewissen Grad vorschreibt. Es könnten natürlich auch andere Gründe sein, die wir jetzt an dieser Stelle natürlich auch besprechen werden. Aber bevor wir dazu kommen, warum Menschen monogam sind oder in anderen alternativen Beziehungsformen leben, sollten wir vielleicht nochmal den historischen Background zur Monogamie an sich mal anschauen. Es ist schwer zu datieren, ab wann Menschen angefangen haben, Monogamie zu praktizieren. Es gibt allerdings Vermutungen darüber. Eine der Vermutungen ist, dass Menschen circa seit 3,5 Millionen Jahren Monogamie praktizieren. Und jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum hat denn irgend so ein Typ oder Frau angefangen vor 3,5 Millionen Jahren Monogamie zu praktizieren? Was haben sie sich denn dabei gedacht?
Wahrscheinlich war es ein Typ.
Das lasse ich jetzt mal offen an der Stelle. Und auch dazu gibt es diverse Vermutungen, warum diese Präferenz irgendwann sich eingesetzt hat oder warum, naja, nennen wir es jetzt mal nicht Präferenz, weil wir können nicht sagen, ob das seit 300 Millionen eigentlich die Präferenz war. Wir haben keine Geschichtsschreibung damals. Aber einer der Gründe hierfür, dass Menschen als Spezies angefangen haben, Monogamie zu praktizieren, könnte mitunter eine Fortpflanzungsstrategie sein, die entwickelt worden ist. Und das auch nicht ohne Grund, sondern vielleicht hast du gar nicht mal so Unrecht, Jacqueline, als du sagtest, dass das vielleicht von einem Mann erfunden wurde. Denn es liegt die Vermutung nahe, dass Monogamie eingeführt wurde, um die sogenannte Investition seitens des Vaters in den Nachwuchs zu sichern. Also sprich, angesichts der langen Abhängigkeitsperiode, die Kinder halt auch so haben. Sprich, es könnte durchaus sein, dass diese eingeführt wurde, um Schutz für Kinder zu veranlassen, welche nun mal auch lange schutzbedürftig sind.
Das heißt, dass sich ein Mann zuständig fühlt für die Familie.
Genau, dass ein Mann wirklich auch weiß, okay, das Kind ist höchstwahrscheinlich mein Nachkomme und meine Nachkommen beschütze ich.
Später hat es ja natürlich irgendwie auch noch weitere Komponenten gewonnen. Wenn wir uns jetzt die jüngere Geschichte anschauen, dann hat das ja durchaus auch politische Dimensionen. Also gerade die Monogamie wurde von unterschiedlichen Regimen und Herrschaftssystemen befürwortet, gerade im Sinne von, dass die Mütter zu Hause bleiben, dass die irgendwie Kindergeld erhalten sollen, dass die nicht arbeiten sollen. Das kann man schon auch so betrachten, dass das zur Stützung des Patriarchats diente. Also der Mann als Familienoberhaupt und der Mann in der Beziehung als Oberhaupt, der auch die Macht hat und auch die Entscheidungsfähigkeit hat, weil wenn es da sozusagen andere Einflüsse oder andere Beziehungen gegeben hätte, hätte das ja auch irgendwie mehr Meinung und mehr Kommunikation gebraucht und da wären vielleicht die Frauen viel früher auf Ideen gekommen, wie sie auf ihre Rechte pochen.
Ja, auch dazu gibt es durchaus diverse Vermutungen, warum dies nun mal auch das präferierte Modell eigentlich seit so langem in sehr vielen Gesellschaftsformen eigentlich ist. Also wir reden ja eigentlich hauptsächlich gerade auch von der eher der westlichen Gesellschaftsform und hier ist Monogamie eigentlich schon seit etwas mehr als 2000 Jahre, schon so die präferierte Form der familiären Beziehungen, so wie man es eigentlich auch hat. Es gibt aber durchaus auch Gesellschaften, in denen herrscht eine gewisse Form der Polygamie, und zwar der Polygnie. Ich weiß nie, ob ich das richtig ausspreche, aber ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Der Begriff Polygnie, hast du den schon mal gehört, Jacqueline?
Nein, gar nicht.
Polygnie bezeichnet nämlich eine Form der Polygamie, und zwar in dem eine Gesellschaftsform bzw. eine Beziehungsform, in der ein Mann mehrere Frauen haben kann. Und zu Gesellschaften, in denen das der Fall ist, gibt es tatsächlich auch einige Studien. Und diese Studienergebnisse möchte ich tatsächlich gar nicht mal vorenthalten, weil das sind Studienergebnisse von polygamen Gesellschaften. Auch wenn diese polygamen Gesellschaften nicht sehr gleichgestellt sind, sollten wir trotzdem, denke ich mal, darüber reden. Und zwar gab es eine Untersuchung der University of British Columbia aus dem Jahr 2012, in denen Kulturen betrachtet wurden, in denen es Männern erlaubt ist, also auch angesehen ist, dass ein Mann mehrere Frauen haben kann. Und man muss sagen, die Ergebnisse hierzu sind gar nicht mal so gut tatsächlich. Also es hat sich hier gezeigt, dass in solchen Gesellschaften die innergeschlechtliche Konkurrenz zwischen den Geschlechtern höher war. Also sprich, die Männer haben untereinander mehr konkurriert, aber auch die Frauen. Also die innergeschlechtliche Konkurrenz untereinander war erhöht. In der Studie wird auch postuliert, dass das Maß an Kriminalität in diesen Gesellschaften höher war. Also in diesen Gesellschaften wurde Kriminalität auch mehr beobachtet im Vergleich zu Gesellschaften, die halt eher monogame Beziehungsformen leben. Gewaltverbrechen gab es in diesen Gesellschaften tatsächlich auch mehr. Armut und Geschlechterungleichheit war in diesen Gesellschaften höher als in monogamen. Und gleichzeitig wurde in dieser Studie, aber auch in diesen Ländern, postuliert, dass auch in diesen Gesellschaften die monogame Ehe im Vormarsch sei. Und auch das fand ich super spannend, weil diese Gesellschaften leben das ja eigentlich super lange. Und das ist eigentlich teilweise ein Teil ihrer Kultur, zumindest für diverse Teile der Gesellschaft. sagen wir es mal so. Ich glaube auch nicht, dass sich das da jeder leisten kann, halt wirklich solch eine große Familie zu ernähren und so. Aber für die, die das sich leisten können, ist das ein Teil ihres Lebens. Aber die Studie postulierte, dass selbst in diesen Ländern die monogame Ehe eigentlich eher auf dem Vormarsch sei. Mitunter wahrscheinlich auch mit der steigenden, besseren Lebensumständen, mit der sozioökonomischen Stellung und etc. Fand ich sehr spannend, wollte ich nicht vorenthalten. Also die Limitation dieser Studie ist jetzt folgende. Man darf jetzt daraus nicht interpretieren, oh, Gesellschaften, in denen andere Lebensformen gelebt werden, sind schlecht. Ich glaube, das wollen wir an dieser Stelle beide nicht sagen. Wir haben ja jetzt gerade hier auch mit einer Form der Polygamie zu tun, die auch sehr auf Ungleichheit halt auch beruht.
Ja, und ich glaube auch eben eine Beziehungsform war, die eben auch patriarchal geprägt ist und dadurch eben im Gegensatz dazu, was wir heute mit euch gemeinsam erarbeiten möchten, nämlich wie kann ich mir Beziehungsmodelle erarbeiten, erhalten, wie weiß ich, was für mich passt und wo ich auch mein Glück finde. Und das ist in Beziehungsmodellen, die eben nicht auf Augenhöhe funktionieren, schon ganz schwer möglich.
Ja, und wir haben jetzt ja gerade sogar auch festgestellt, dass auch Polygamie, also auch wenn das teilweise ja auch als alternatives Modell auch dargestellt wird, dass auch Polygamie auf Ungleichheit beruhen kann. Ergo könnte man jetzt davon ausgehen, dass Monogamie auf Gleichheit beruhen kann? Gar nicht mehr so unwahrscheinlich wahrscheinlich, oder?
Das stimmt. Und damit kommen wir schon zu unserem ersten Kunstwerk. Heute haben wir Auguste Rodin vor uns liegen. Es ist eigentlich eine Statue, die Schreitender Mann heißt. Und ich finde sie sehr spannend. Es gibt keinen Kopf. Es ist in blau-grün gehalten und alles sehr muskulös. Für mich ist es eher so thematisch Briefbeschwerer-Material. Aber es geht eigentlich auch mehr um Rodin selbst und deswegen haben wir ihn heute in unserer Mitte.
Ich denke tatsächlich doch, dass es doch etwas mehr ist als nur Briefbeschwerermaterial. Und das Interessante an Rodin im Hinblick auf unser Themenfeld ist ja, dass Rodin eigentlich auch in einer Dreiecksbeziehungskonstellation sich befunden hat. Und Rodin hatte einfach Zeit seines Lebens auch zahlreiche Affären,
mit denen er gemeinsam gelebt und gearbeitet hat und die sich auch irgendwie gegenseitig bedingt haben, wobei ganz so konfliktfrei war das Ganze nicht, weil da auch immer wieder Eifersüchteleien und auch psychische Belastungen zum Vorschein gekommen sind. Also auch eine seiner zurückgebliebenen Frauen hatte nachher ganz, ganz schwerwiegende psychische Probleme.
In der Tat ist das Schicksal von Camille Claudel ein tragisches. Der damals 43-jährige Künstler Auguste Rodin begann mit seiner erst 19 Jahre alten Schülerin Camille Claudel eine Beziehung, die ebenso intensiv wie problematisch war. Claudel inspirierte Rodin zu einigen seiner bedeutendsten Werke. Claudels eigene Bildhauerei blieb dabei auf der Strecke. Sie stand stets im Schatten des damals schon berühmten Rodins. Die Beziehung von Claudel und Rodin war von starken Spannungen und Auseinandersetzungen geprägt. Das lag auch daran, dass Rodin schon zu Beginn seiner Beziehung mit Claudel über 20 Jahre mit Rosa Beret liiert war, mit ihr zusammenwohnte und einen gemeinsamen Sohn mit ihr hatte. Obwohl Beret als schüchterne Frau beschrieben wird, ist überliefert, dass sie Claudel und Rodin auflauerte und Claudel sogar bedroht haben soll. Claudel wiederum fertigte fiese Karikaturen an, die beispielsweise Rodin als von seiner Frau gefesselten Mann zeigten. Rodin versuchte Claudel zu beschwichtigen, indem er einen Vertrag aufsetzte. Teil dieses Vertrags war es, dass Rodin nur noch Claudel als Künstlerin unterrichtete, dass er sie heirate und sich auf keine weitere Frau einlasse. Auch künstlerische Versprechungen, so beispielsweise Aufträge an Claudel, waren Teil des Vertrags. Rodin brach den Vertrag immer und immer wieder. Nach knapp 10 Jahren beendete Claudel die Beziehung zu Rodin, vor allem um ihre Inspiration wieder in ihre eigene Arbeit zu investieren und nicht in die Rodins. Rodin revolutionierte nämlich zu seiner Zeit die Bildhauerei. Als charakteristisch für seine Kunst gilt bis heute das Nicht-Vollendete, das Fragmentarische. Das hat Jacqueline ja eben auch schon in Bezug auf die Plastik Schreitender Mann treffend beschrieben. Dieses Unvollendete war für Rodin ausschlaggebend für die Schönheit und den Ausdruck seiner Plastiken. Rodin fertigte die Gipsmodelle und ließ die Plastiken in Bronze gießen. So ist auch Rodins Schreitender Mann aus der Kunsthallensammlung in Bronze gegossen. Daher auch die grünliche Farbe, von der Jacqueline sprach. Das Gießen der Plastiken übernahm Rodins Ateliermitarbeiterin, wie es auch Claudel war. Nach der Trennung von Rodin verschlechterte sich Claudels psychische Gesundheit massiv. Ihre Eltern finanzierten sie nicht mehr und wiesen sie schließlich gegen ihren eigenen Willen in eine psychiatrische Anstalt ein. Obwohl Claudel aus ärztlicher Sicht schon nach wenigen Jahren hätte entlassen werden können, verweigerte ihre Familie das. Claudel musste die restlichen 30 Jahre ihres Lebens in der Anstalt verbringen. Während sich diese Tragödie um Claudel ereignete, hatte Rodin nach wie vor Affären und lebte weiterhin mit Buret zusammen. Wenige Tage vor Burets Tod heiratete Rodin sie nach über 40 Jahren Beziehung.
Und das ist ja eigentlich auch so einer der großen Nachteile in Gesellschaften, in denen eine Beziehungsform quasi eigentlich allen aufgezwungen wird. Weil, nehmen wir jetzt einfach mal an, wenn Rodin jetzt frei in seiner Entscheidung gewesen wäre, welche Art der Beziehung er vielleicht pflegen würde, wären vielleicht, und wenn er das natürlich reflektiert hätte und auf Fairness ausgewiesen wäre, wenn er das so gewollt hätte, dass er nämlich auch ganz andere Formen von Beziehungen eigentlich hätte leben müssen oder leben können. Und das,
aber er hat sie ja gelebt, oder? Also er hat ja sowieso nicht monogam gelebt.
Ja, aber es stellt sich die Frage, waren diese Beziehungen denn eigentlich immer auf Augenhöhe?
Ja, waren sie ganz sicher nicht, weil eine war 19 und er war 43. Da gibt es dann auch immer so ein Machtgefälle. Ich glaube, also das, was halt schon historisch da ist, ist ja auch in monogamen Ehen nicht unbekannt, dass es immer diese Idee davon gibt, dass Seitensprünge vorhanden waren, oder wenn man mit alten Ehepaaren spricht und die sagen, ja, der Mann hatte schon irgendwann eine Phase. Und auch bei Künstlerpersönlichkeiten wie Rodin, finde ich, ist es sehr zutreffend, dass die einfach auch eine Stellung in der Gesellschaft genossen haben, die sie auszunutzen wussten, nämlich auch mit dem, was auf sie projiziert wurde und welches Genie und welche Geistigkeit und welche Leidenschaft vielleicht auch mit dem männlichen Künstler, der da ja auch eigentlich eine sehr neue Richtung eingeschlagen hat, einhergeht. Ich glaube, für die Frauen war es nicht auf Augenhöhe und nicht in ihrer freien, reflektierten Entscheidung möglich. Er hat's eh gemacht.
Ja, und wo wir auch gerade von diesem Genie-Kult quasi auch sprechen, kleiner Verweis auf unsere Folge zum Themenfeld Narzissmus, in dem wir teilweise ja auch zum Thema Genie-Kult in Künstlerkreisen gesprochen haben. Hört doch mal gerne rein. Und für Ähnliches haben wir ja tatsächlich auch Belege in der Studie, die wir eben auch gerade besprochen haben. Also man kann auch fest davon ausgehen, dass die meisten dieser Ehen, also erstens, ich schreibe niemanden vor, welche Art von Ehen er oder sie zu leben hat oder so. Und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir jetzt in anderen Kulturkreisen wahrscheinlich nicht sagen würden, ja, lebt doch in dieser oder anderen Gesellschaftsform.
Ja, alles, was wir heute besprechen, wird nicht gewertet, außer es hat einen schädlichen Charakter, den man im Nachhinein schon messen konnte.
Genau. Das zeigen sich ja tatsächlich in der Studie, in der wir gerade besprochen haben, ähnliche Effekte. Und ich denke, das ist unabhängig davon, welche Beziehungsform man wählt, vielleicht eines der wichtigsten Learnings, die man so hat. Nämlich, dass egal, ob man jetzt Polyamor oder Monogam oder die ganzen anderen Formen von Beziehungen, die wir gerade auch besprochen haben, selbst wenn es on-off ist, dass diese einfach nur funktionieren können, also für beide funktionieren können, für beide Partner, wenn diese halt auf Augenhöhe sind.
Ich frage mich natürlich auch so, wir werden ja alle in eine bestimmte Richtung sozialisiert. Wir werden groß mit Bildern und Erzählungen über Beziehungen in Popkultur, in Literatur. Wir sehen es in der Kunst, wir sehen es in Filmen. Und ich glaube auch, dass jede Generation halt auch durch ihre äußeren Einflüsse sehr stark geprägt wird in ihrer Sozialisierung, auch davon, welche Ideen von Beziehungen wir haben. Und wenn ich von mir selber sprich, ich bin so in den 90er Jahren aufgewachsen, da waren gerade auch diese amerikanischen Rom-Coms ganz groß und man hatte irgendwie immer dasselbe Schema A der Beziehung, so Boy meets Girl, dann kommen sie zusammen, dann gibt's ein großes Drama und am Ende versöhnen sich alle und die Frau musste eher schüchtern sein, manchmal war sie urrebellisch, aber dann musste man sie überzeugen. Also ich sehe da in der heutigen Reflexion natürlich total viele Anzeichen, die Einflussfaktoren waren auf Dinge, die ich heute Gott sei Dank überwunden habe. Zum Beispiel, dass ich mich zuerst frage, was sind meine eigenen Bedürfnisse? Oder dass ich meinen Selbstwert nicht darüber definiere, welcher Mann mich will oder wer mit mir zusammen sein will. Und ich glaube, das sind so wichtige Punkte auf der Suche danach, welches Beziehungsmodell für einen oder eine selbst funktionieren kann, dass man sich zuerst einmal anschaut, mit welcher Idee von Beziehung bin ich denn groß geworden und was hat mich geprägt und was glaube ich eigentlich, was richtig ist. Und erst wenn ich das skizzieren kann und eine sehr konkrete Vorstellung davon habe, so in meiner Vorstellung musste es immer A plus B ist gleich Familie sein, dann kann ich anfangen, das ein bisschen zu entflechten und kann mich fragen, passt das eigentlich für mich oder will ich es anders machen?
Wir Menschen lernen ja sehr viel tatsächlich einfach durch unsere Umwelt und auch Beziehung, Familie und ähnliche Dinge sind oft wirklich lernpsychologisch absolut begründet. Also sprich, wir lernen, wie man Beziehungen führt, so sei es jetzt mit Freunden oder in Partnerschaften und etc. Und wenn wir natürlich mit diversen Bildern, mit diversen Arten von Beziehungen in Medien, in zu Hause, in der Familie, im Umfeld konfrontiert sind, liegt es wahrscheinlich auch nahe, dass wir diese übernehmen werden. Und das Gute ist, dass wir heutzutage durch verschiedenste Medien, die uns zur Verfügung stehen, halt auch alternative Formen von Beziehungen, seien jetzt diese nur für Partnerschaften, aber auch für Freundschaften und etc., dass wir diese halt auch für uns vielleicht sogar adaptieren können, ausprobieren können und etc. Aber ich glaube, und das ist vielleicht auch wichtig zu betonen, hey, wenn man selbst zufrieden ist, wenn man selbst wirklich mit der Beziehungsform, die man bisher hatte oder haben will, eigentlich zufrieden ist, hey, es ist niemand wirklich auch dazu gezwungen, Polyamor, living apart together und etc. auch zu leben. Das ist einfach.
Ja, man muss nicht das ganze Rodeo durchgeritten haben, um zu wissen, was passt. Aber natürlich geht's immer mit einem gewissen Leidensdruck einher.
Und ja, wenn das wirklich der Fall ist, wenn man wirklich einen gewissen Leidensdruck auch empfindet, in dem Fall könnte man sich durchaus fragen, ob vielleicht alternative Lebensmodelle in Beziehungen, in Freundschaften etc. für einen vielleicht auch wirklich in Frage kommen. Und das ist vielleicht so das, was man sich an der Stelle auch mitnehmen kann. Man muss das nicht machen und viele Leute stellen das ja auch so dar, als ob das jetzt heutzutage super hip ist. Und seien wir mal ehrlich, vielleicht gibt es durchaus auch Milieus, also Milieu jetzt mal ganz werteneutral formuliert, wo das vielleicht auch hip ist. Aber man muss das nicht leben, man muss auch nicht monogam leben, man muss oder sollte, wenn überhaupt, nur das Leben, was am besten zu einem passt. Und das ist auch okay so.
Ich glaube, der positive Aspekt von dieser Veränderung und davon, dass wir eine Sprache nach und nach entwickeln für alternative Beziehungsmodelle, die, wie wir auch noch weiterhin besprechen werden in der Folge, es wirklich schon lange gibt und wirklich auch Leute schon lange sich mit diesen Gedanken auseinandersetzen, besteht einfach die Freiheit darin, dass Menschen, die eben nicht in diesen konformen Bahnen schwimmen möchten, sich ausprobieren können und dass es dafür weniger Stigmatisierung gibt, zumindest in Ballungszentren. Also ich glaube, da müssen wir auch noch von Region zu Region und vielleicht auch von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt schauen, wo befindet sich jemand und in welcher Umgebung, weil je nachdem gibt's da mehr Verständnis und Akzeptanz vom Umfeld. Grundsätzlich aber unterschreibe ich das total, diese Ermutigung, sich selbst auch zu vertrauen. Ich glaube, mein Punkt war einfach auch nur, dass man, damit man sich selbst vertrauen kann, erstmal auch ein paar unbewusste Prozesse offenlegen muss, damit man versteht, woher die Ideen kommen und ob das meine eigenen sind.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist vielleicht ein Prozess, den jeder oder jede, die sich mit solchen Fragen auseinandersetzt, tatsächlich auch konfrontieren muss. Sind das meine eigenen Ideen? Sind das eigene Bedürfnisse und Wünsche, die ich habe? Oder ist das jetzt etwas, wo ich vielleicht denke, dass mir das helfen könnte? Oder wo ich vielleicht denke, dass dies jetzt mein Beziehungstyp sein könnte, was aber vielleicht an etwas völlig anderem liegt? Es könnte auch vielleicht sein, dass ich Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe, die mich jetzt denken lassen, dass dies jetzt mein Bindungstyp sei. Aber vielleicht habe ich einfach mal in einer Beziehung Erfahrungen gemacht, die mir vielleicht irgendwie in einer Form Schaden zugefügt haben. Das könnte es zum Beispiel sein. Es könnte auch einfach sein, dass mein Bindungsstil, den ich habe, mich vielleicht denken lässt, okay, ich brauche jetzt vielleicht eine polyamore Beziehung, aber vielleicht hat man einfach nur einen ängstlichen Bindungsstil oder sowas und hat einfach Angst vor Bindung. Also dementsprechend, das ist, glaube ich, auch ein gar nicht mal so ein einfacher Prozess, das für sich herauszufinden. Vor allem, wenn man sogar eine schwierigere Ausgangslage hat, wie zum Beispiel diverse toxische Beziehungen, in denen man war, oder aus irgendeinem Grund eine Art Bindungsverhalten, welcher vielleicht auch eher, zu meinem Schaden vielleicht eher sogar ist. Und das sind wahrscheinlich die Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss.
Diese Bindungstypen sind ja in letzter Zeit auch wieder sehr laut geworden. Und ich habe mich da kürzlich näher reingelesen und fand das auch sehr spannend, weil eben viele junge Menschen, habe ich den Eindruck, auch darüber kommunizieren und sagen so, ja, ich bin halt unsicher gebunden. Du kannst vielleicht auch noch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen den Überblick geben, welche Bindungstypen es gibt. Jedenfalls hat eine Forscherin die Aussage getroffen, dass sie gesagt hat, nach heutigem Standpunkt weiß man, dass es auch kein Punkt, an dem man steht, sondern man ist halt auch, man bewegt sich in Spektren, man bewegt sich in Bindungstendenzen. Ja, ich kann schon aufgrund meiner Erfahrungen und aufgrund meiner Genetik und der Beschaffenheit meiner Psyche die ein oder anderen Herausforderungen oder auch die ein oder anderen Vorteile aus einer Beziehungsform schöpfen. Auf der anderen Seite ist alles nicht so festgeschrieben, wie es dieses Modell an sich auch statuiert. Also nur wenn jetzt jemand sagt, du bist unsicher gebunden, du wirst nie, also stimmt halt nicht mehr. Das hat man irgendwann mal geglaubt.
Das stimmt, ja, absolut richtig. Das stimmt halt absolut nicht. Und das ist dasselbe Problem, was wir eigentlich bei Psychologie, Social Media auch haben mit Persönlichkeitstypen. Es gibt nämlich in dem Sinne keine Persönlichkeitstypen. Es gibt Spektren. Es gibt ein gewisses Spektrum und auf dem befinden wir uns halt alle und auf dem bewegen wir uns halt alle. Und ähnlich verhält sich das auch mit den jeweiligen Bindungsstilen, die man hat. Kurzer, wirklich sehr, sehr kurzer Überblick.
Was gibt's alles?
Zunächst würde ich, bevor ich darauf eingehe, was es alles gibt, erstmal eine Unterscheidung treffen zwischen, es ist ein Unterschied, ob wir jetzt von einem kindlichen Bindungsstil sprechen oder von einem erwachsenen Bindungsstil. Und früher, beziehungsweise, ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist, auf Social Media sind diverse Leute, die wirklich ordentlich Cash machen mit den Bindungsstilen, auch mit anderen Dingen, die sie da auch heranführen und ja, die dann wirklich über die Unsicherheiten der Menschen und ihrem Bedürfnis, schnelle Antworten zu bekommen, auch ein Bedürfnis, den alle Menschen eigentlich nun mal haben, damit halt so den goldenen Rubel sich da quasi holen, also den rollenden Rubel? Den rollenden Rubel, sagt man, glaube ich, genau. Darüber hinaus muss man einfach auch sagen, also wie gesagt, es gibt diesen kindlichen Bindungsstil und den erwachsenen Bindungsstil. Da gibt es auch verschiedene Ansätze. Man kann sagen, es gibt einen ängstlichen Typ, es gibt einen vermeidenden Typen, es gibt den ängstlich vermeidenden Typen als Kombination und es gibt den sicheren Typen, beziehungsweise Stil. Ich nehme Typ zurück und sage Stil. Genau. Und der ängstliche Stil wäre, dass jemand halt immer Angst hat, verlassen zu werden zum Beispiel, das wäre so ein Ausdruck davon, und immer diese Nähe sucht. Vermeidend wäre ein Mensch, welcher die Distanz sucht. Ängstlich vermeidend ist eine Kombination aus beiden.
Ich will und ich kann nicht.
Genau, ja. Und sicher ist einfach sicher. Man muss auch sagen, die meisten Menschen, die einen sicheren Bindungsstil schon seit Kindestagen haben und diesen Bindungsstil ins Erwachsenenleben reingetragen haben, die sind schon auch Anfang ihrer 20er auch oft vom Markt und haben wirklich über zwei Jahrzehnte, mehrere Jahrzehnte einen festen Partner, sind aber auch schon wirklich Anfang ihrer 20er oft auch schon verheiratet und einfach oder zumindest in langen Beziehungen, und es ist halt ganz oft so.
Und darüber kann man natürlich so ein paar Dinge sich erklären oder auch herleiten. Ihr könnt euch da gerne auch noch ein bisschen näher einlesen. Es gibt ganz, ganz viel dazu. Ich empfehle euch vielleicht auch in den Shownotes noch eine Folge, die ich ganz spannend fand. Und gerade diese Aspekte, also so Eifersucht oder nicht verlassen werden wollen oder Angst haben, verlassen zu werden, können eine und einen natürlich auch darin beeinflussen, welchen Beziehungsstil und welches Beziehungsmodell man wählt. Und mir fällt da ein Typ ein, über den haben wir auch schon mal gesprochen, der wollte so unbedingt verheiratet sein und in einer monogamen Beziehung leben. Und er wollte so gerne eine reiche, gut situierte Frau finden, damit er einfach weiterhin Kunst schaffen kann. Weißt du, wen ich meine?
Ich weiß sogar ziemlich genau, wen du meinst. Es handelt sich dabei um niemand Geringeren als Feuerbach mit seiner Darstellung Bildnis der Nana Risi aus dem Jahr 1861.
Ja, und sie war auch ein bisschen seine Muse. Sie hat ihren Mann für ihn verlassen. Und er hat sich da total reingestürzt, aber konnte sie auch nicht halten. Und ich finde, wenn man dieses Bild irgendwie anschaut, ich meine, sie schaut wunderschön aus, sie trägt so urschönen Schmuck, sie schaut total zart aus. Und er hat schon sehr eingängige Porträts auch gemalt, finde ich. Also wir haben ja auch in einer früheren Folge ein Selbstporträt mal zu ihm besprochen. Und auch hier wirkt sie sehr zerbrechlich, und gleichzeitig, wenn man sich vorstellt, wie viele Stunden sie da stumm und handlungsunfähig gesessen ist, damit er wieder seine Genialität ausleben kann, muss man vielleicht seinen Zweck und seine Absichten auch in Frage stellen.
Welchen Zweck und welche Absichten würdest du denn an der Stelle attestieren?
Naja, ich glaube, er wollte sich gerne rühmen mit einer schönen Frau. Ich glaube, er wollte aber auch Sicherheit haben. Und er wollte in irgendeiner Form auch die Kontrolle über das Narrativ behalten. Also ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, dass er sich eine Frau gesucht hat, die das auch mit sich machen hat lassen und die nicht irgendwie aufbegehrt ist und gesagt hat, ich möchte ebenbürtig sein.
Ich glaube, das ist halt auch gar nicht mal so untypisch für eine Maler-Muse-Beziehung, die sie auch hatten. Und ich muss ja sagen, du hast der ganzen Darstellung so eine zarte Optik eher eingeordnet. Und ich sehe aber auch ein bisschen so eine gewisse Härte eigentlich in ihren Ausdrücken. Könnte man einiges hineininterpretieren, muss man nicht. Aber der Umstand, dass sie ihn gar nicht anschaut, sondern einfach nur wegschaut, kann vielleicht auch nochmal ein bisschen Aussage über die Dynamik machen, die es zwischen den beiden so gibt.
Damit hast du wahrscheinlich nicht Unrecht, weil letztendlich hat sie ihn verlassen und er hat sie bis zu seinem Lebensende verflucht.
Das ist auch nicht unbedingt sehr gesund, aber manchmal nur allzu menschlich.
So kompromisslos diese Liebe endete, so sehr verehrte der Maler Anselm Feuerbach seine Muse Anna Risi, genannt Nana. Feuerbach lernte Risi kennen, als er sein Atelier in Rom bezogen hatte, und war direkt fasziniert von der klassischen Schönheit Risis. Feuerbach malte Risi zahlreiche Male. Risi stand aber auch anderen Künstlern Modell. Schließlich entwickelte sich zwischen Feuerbach und Risi neben der künstlerischen auch eine romantische Beziehung. Für Feuerbach verließ Risi sogar ihren Mann. Nicht nur in Feuerbachs Briefen kann die Verehrung Risis nachvollzogen werden, sondern vor allem auch in seiner Kunst. Feuerbach zeigte Risi niemals als Akt, sondern stellte ihre anmutige Schönheit immer wieder in den Fokus seiner Malerei. Im Porträt aus der Kunsthallensammlung zeigt Feuerbach Risi, wie Jan es schon beschrieben hat, mit abgewandtem Kopf. Risi wirkt mit ihrem leicht gesenkten Blick und der erhobenen, über der Brust abgelegten Hand nachdenklich und abwesend. Dass Risi im Profil zu sehen ist, muss dabei nicht zwangsläufig einen Hinweis auf die Beziehung zwischen ihr und Feuerbach geben. Die Darstellung von Personen im sogenannten Profilporträt erinnert an die Porträtbüsten der Antike. Feuerbach war fasziniert von der Antike und der Perfektion der Schönheit in dieser Epoche. Und so zeigt Feuerbach in diesem Porträt der Nana Risi nicht nur die persönliche Verehrung seiner Muse und Partnerin, sondern stellt sie auch als klassisches Ideal einer zeitlosen Schönheit dar. Risi beeinflusste Feuerbachs Werk positiv. Er selbst sprach davon, wie sehr seine Muse ihm half, seinen Schönheitssinn anzuregen. Und Risi unterstützte Feuerbach nicht nur in Bezug auf die Kunst, sondern übernahm auch seinen Haushalt. Feuerbach überschüttete seine Risi mit Geschenken, aber auch ebenso mit Eifersucht. Risi fühlte sich von Feuerbach eingeengt und verließ ihn nach 5 Jahren für einen Engländer. Feuerbach fand eine neue Muse und wies Risi zurück, als sie ihn später angebettelt haben soll. So soll es allen ergehen, die sich an seinem Genie versündigen, schreibt Feuerbach dazu in einem Brief, wie es Jacqueline eben schon angedeutet hat. Trotz dieses unschönen Endes und der auch nicht gesunden Beziehung Feuerbachs zu Risi faszinieren seine Gemälde der strengen Schönheit Risis bis heute MuseumsbesucherInnen und KunstliebhaberInnen.
Das Problem ist halt auch, wenn man sehr intime Beziehungen auf mehrere Lebensbereiche ausweitet, und das kennen wir ja. Man hat sich schon gern, aber manchmal hat man sich nicht so gern, dass man zusammen leben, gemeinsam arbeiten, vielleicht auch die Freizeit gemeinsam verbringen will. Ich habe auch das Gefühl, dass das gerade so auch am Kommen ist, weil wenn wir an sehr traditionelle, wie du schon gesagt hast, westeuropäische Ehen und Beziehungen denken, dann waren das ja oft Menschen, die sehr miteinander verschmolzen sind. Also die ihre Freizeit und manchmal auch ein gemeinsames Unternehmen, ein kleines, geführt haben. Also wenn ich jetzt total plakativ auftrage, würde ich sagen, der Mann hatte so eine kleine Firma und die Frau war im Sekretariat, und dann so haben sie die Kinder großgezogen. Und wenn man von diesem plakativen Klischee ausgeht und sich davon fortbewegt, dann merkt man, es kann auch total sinnvoll sein, sich zu überlegen, welche Lebensbereiche möchte ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin überhaupt teilen und in welchem Modell ist das auch gut möglich. Und ich glaube, das ist halt auch so bedürfnisabhängig, ob ich eben ein Mensch bin, der oder die gerne mit jemandem verschmilzt, oder ob ich halt auch gern eigenständig bleiben möchte und zum Beispiel Inseln habe, die von meiner Beziehung nicht berührt sind.
Es lässt vermuten, dass das bis zu einem gewissen Grad natürlich auch vom Bedürfnis des Menschen nach Eigenständigkeit und Autarkie einfach auch abhängt. Und da ist jeder auch wirklich sehr eigen, muss man halt auch sagen. Manche fühlen sich bei den kleinsten Sachen irgendwie auf die Pelle gerückt, und andere Menschen kann es gar nicht nah genug sein. Und man muss natürlich da halt auch mal schauen, welchen Einfluss es denn hat, wenn Menschen dementsprechend in einem Arbeitsverhältnis oder so miteinander in irgendeiner Art von Beziehung eintreten. Ich würde aber tatsächlich sagen, der Trend geht bei sehr vielen Menschen heutzutage ja auch wirklich dorthin, dass sie ihre Partner oder Partnerinnen ja gar nicht mehr auf der Arbeit kennenlernen zum Beispiel. Und früher war das ja eigentlich immer so der Fall. Man hat halt irgendwo gearbeitet, hat irgendjemanden kennengelernt und ist zusammengekommen. Heirat, Kinder, Hund, Haus. That's it. Also so war das ja eigentlich immer, und ich kenne eigentlich fast niemanden mehr, der seine Partnerin oder seinen Partner irgendwie bei der Arbeit kennengelernt hat. Das hat mitunter sicherlich auch mit den vielen Dating-Apps zu tun, die es mittlerweile halt auch so gibt. Also so nach meiner Einschätzung, nach meiner Wahrnehmung ist es halt wirklich so, dass der Trend eigentlich sogar von Kennenlernen in solchen Orten, Arbeit, Organisationseinheit etc. weggeht zu Kennenlernen auf einem neutralen Grund.
Ich teile die Beobachtung. Ich glaube aber auch, dass es eine Generationenfrage ist. Also Schließlich hat die Digitalisierung, wenn wir jetzt auf unsere Biografie blicken, schon einen natürlichen Verlauf genommen im Aufwachsen, glaube ich. Trotzdem sind wir auch noch ohne den Zugang zum digitalen Raum aufgewachsen. Und ich finde es schon auch einen natürlichen Verlauf, dass die Tatsache, dass wir unsere Leben auch im digitalen Raum abbilden, dazu führen, dass der digitale Raum auch ein Umfeld ist, in dem man Menschen kennenlernt. Die Frage ist halt auch, was erwarte ich mir davon? Gerade Menschen, die Dating-Apps benutzen, mit diesen Filterfunktionen, da ist es ja auch manchmal wie so ein Warenkorb einfach, in dem man schaut, was man heute im Angebot findet. Und das ist wahrscheinlich der falsche Zugang, wenn man eine Partnerschaft sucht, auf der man irgendwie gemeinsam sich ein Leben aufbauen möchte oder auch eine Synergie erschaffen möchte. Und alles dazwischen darf, glaube ich, aber auch einfach sein. Ich habe auch den Eindruck, dass dadurch, dass die Beziehung an sich nicht mehr so in den Vordergrund gestellt wird, wie es noch vor 100 Jahren vielleicht war, und auch Frauen durch die erkämpften Rechte, durch die Emanzipation von freie Arbeitswahl, auch die Abhängigkeit zu Ehemännern nicht mehr so groß ist, manche vielleicht auch für sich draufkommen, ich weiß gar nicht, ob ich in einer Beziehung sein will. Überhaupt. Also es gibt ja mittlerweile genügend Beispiele, die sagen so, Nähe und Intimität hole ich mir aus den unterschiedlichen Kontexten. Und meine Beziehungen lege ich vielleicht auf einer nicht amorösen Schiene an.
Für mich klingt das eigentlich auch gar nicht mal so unähnlich wie für dich. Allerdings, ich finde das irgendwie alles ein bisschen willkürlich, wenn man ehrlich gesagt sagt, ja, ich hole mir das von dort und das hole ich mir dann von hier und so. Für mich klingt das oft so ein bisschen auch nach diesem Einkaufskorb-Prinzip einfach. Und ich finde das ein bisschen schade, weil das hat so ein bisschen so die Spontanität, glaube ich, an Dating, an Partnerschaften, an Intimität einfach weggenommen. Weil früher war das halt nicht so nach diesem Prinzip. So, früher hat man jemanden kennengelernt und ist mit der Person aus diversen Gründen dann halt irgendwie vielleicht zusammengekommen und vielleicht aus Gründen, die man gar nicht bewusst irgendwie benennen kann. Und alles, was ich in einer Dating-App eingeben kann, sind ja Sachen, die für mich bewusst sind. Das sind ja alles, die meinem Bewusstsein verfügbar sind. Aber es gibt ganz oft unbewusste Dinge, die ich auch irgendwie vielleicht ganz gut finde oder die ich vielleicht in der Partnerschaft suche, ohne dass ich weiß, dass ich sie das suche. Und das ist halt offline, kann ich das vielleicht sehen. Es ist vielleicht für mich nicht bewusst zugänglich, aber ich kann das sehen, ich kann das erleben. Und das ist vielleicht so das, was Online-Dating so entmöglicht hat teilweise, so dass dieses spontane Element einfach wegfällt. Und
oder halt auch zu spontan wird.
Oder auch das, ja, aber man beobachtet ja tatsächlich heutzutage auch sehr oft, dass viele Leute dadurch halt auch wirklich so einen kleinen Dating-Burnout einfach auch erleben. Mhm. Weil sie daten und daten und daten, suchen immer nach etwas, was, wonach sie denken, dass sie das suchen, zumindest was ihnen bewusst irgendwie zugänglich ist, und finden das nicht und sind dann einfach frustriert, dass sie dann dreimal die Woche auf irgendwelche Dates gehen, irgendwelche Weißweine trinken und einfach nicht das finden, was, wonach sie denken, was sie suchen. Und das kann sehr frustrierend sein, sicherlich, klar.
Aus meiner Sicht gibt es da ein paar wichtige Faktoren aus diesem Konglomerat, auch wenn wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir davon ausgehen, dass man als Person jetzt noch nicht in einem Beziehungsmodell ist und vielleicht auch noch nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll. Eben eine Frage ist vielleicht, was sind eigentlich gerade meine Kapazitäten? Wie sehr habe ich auch die Möglichkeit, mich auf eine andere Person einzulassen? Habe ich die Möglichkeit, mich auf mehr als eine Person einzulassen? Und wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, dann kann ich schon mal eine Form der Partnerfindungssuche ausschließen. Und dann muss ich mir auch überlegen, so wie viel Verantwortung kann ich gerade vielleicht übernehmen? Wie viel Commitment kann ich eingehen? Und diese Art von Bewusstseinsmachung, wie du es auch gerade gesagt hast, soll ja nicht nur auf der Seite meiner Präferenzen stattfinden, sondern soll ja auch ehrlich mir gegenüber sein. Was habe ich eigentlich zu geben? Wo stehe ich eigentlich gerade? Und das wird im Umkehrschluss auch beantworten, wie wahrscheinlich ist es, dass die Möglichkeit überhaupt besteht, weil wenn ich da total unehrlich mit mir bin und eben nur auf spontane Abenteuer aus bin, ohne zu reflektieren, was ich in dem Moment brauche und geben kann, dann wird das nie eine befriedigende Interaktion sein.
Absolut. Und man sollte sich vielleicht auch einfach mal die Frage stellen, wird eine Beziehungsform mein Leben verbessern oder verschlechtern? Wird es zu mehr Chaos vielleicht sogar führen? Wird es vielleicht zu mehr Unzufriedenheit führen? Oder würde es vielleicht zu mehr Zufriedenheit führen? Was kann denn schiefgehen?
Also würdest du sagen, man könnte eigentlich auch, wenn man so versucht herauszufinden, was man gut und passend findet, ein bisschen auch nach dem Ausschlussverfahren vorgehen?
Wenn das für einen passt, ja vielleicht. Bevor man sich in etwas reinstürzt, sollte man zunächst darüber reflektieren, ob man das denn überhaupt möchte, mit den Sachen, die dadurch möglich werden und den Sachen, die dadurch entmöglicht werden. Und seien wir mal ehrlich, und darüber müssen wir halt jetzt auch einfach mal reden, nicht jeder und jede bewegt sich in einem Umfeld, wo auch vielleicht diese Beziehungsform akzeptiert werden würde. Tut mir leid, dass dies nun mal eine der Sachen ist, die man halt auch besprechen muss. So, ich wünschte, jeder könnte das frei entscheiden für sich selber, solange niemand dabei zu Schaden kommt halt. Ne? Das sind so alles so Fragen, die man sich da stellen muss. Würde ich denn mit der Reaktion meines Umfelds damit klarkommen?
Und wir waren ja jetzt sehr viel eigentlich immer beim Selbst und aus der Perspektive der eigenen Wahrnehmung und auch der eigenen Geschichte. Und ich würde vielleicht schon nochmal den nächsten Schritt einleiten, nämlich das, was mitunter natürlich am allerwichtigsten ist, egal in welcher intimen Beziehung wir uns befinden, ist, wie wir miteinander reden. Und da gibt's schon ein paar Anhaltspunkte, an die man sich halten kann, die zumindest begünstigen, dass es ein gleichwertiges und harmonisches Miteinander sein kann. Und da zählt unter anderem dazu, dass ich eben sehr achtsam und aufmerksam für meine eigenen Bedürfnisse bin, dass ich die kommunizieren kann, dass ich gleichzeitig aber auch die Möglichkeit habe, Kompromisse zu schließen. Das heißt sehr ähnlich, was du auch schon gesagt hast, es wird in jeder Form des Zusammenlebens und des Zusammenseins Dinge geben, auf die ich mehr oder minder verzichten muss, wenn ich mich auf jemanden einlasse. Die Frage ist nur, auf welcher Priorität steht diese Sache für mich? Und ich bin auch keine Freundin davon zu sagen, Kompromisse müssen einem urviel abbringen, weil ich glaube, dass das keine nachhaltigen Kompromisse sind, wenn ich das nur mit Biegen und Brechen mich darauf einigen kann und sage, na gut, man muss Kompromisse machen. Finde ich nicht gescheit, weil es wird nicht lang halten. Irgendwann entsteht Frust. Ich muss mir wirklich überlegen, so was bringe ich da jetzt auf den Tisch und was ist verhandelbar. Und gleichzeitig müssen wir, und da spreche ich jetzt vor allem die weiblich sozialisierten Personen draußen an, wir müssen auch lernen, unsere Wünsche und auch die Konflikte, die wir merken und auch manchmal runterschlucken, weil wir gelernt haben, nicht unangenehm zu sein, zur Sprache bringen. Und wir können von unseren Gegenübern verlangen, dass sie damit umgehen lernen, nämlich auf eine gewaltfreie Art und Weise.
Also absolut. Und auch als Mann, auch als männlich sozialisierter Mann, kann ich halt auch wirklich sagen, das ist aber auch für einen Mann eigentlich, der auf eine offene Kommunikation mit seiner Partnerin eigentlich erpicht ist, dass es da eigentlich auch wenig Schlimmeres gibt als eine Partnerin, die mit einem nicht offen kommuniziert, weil sie vielleicht das in ihrem familiären Umfeld so gelernt hat, dass sie halt nicht offen kommunizieren kann. Also auch ein Mann, der selbst auf eine offene Kommunikation, auf Augenhöhe bedacht ist, wird sich wünschen, dass seine Partnerin offen die eigenen Wünsche artikuliert. Einfach, weil ich zum Beispiel auch der absoluten Ansicht bin, dass nicht artikulierte Wünsche zu Unzufriedenheit führen werden, irgendwie langfristig gesehen.
Ja, Frust, Gram, Streit, Konflikte. Im Endeffekt müssen wir uns verletzlich machen, damit Vertrauen entstehen kann. Und wir müssen ein bisschen was von uns zeigen, damit die andere Person sich sicher fühlt und uns auch ein sicheres Gefühl geben kann. Und ich glaube schon, dass das in allen Formationen möglich ist. Nur ist vermutlich das Level an Vertrauen und Verletzlichkeit und auch an Sicherheit höher, je mehr Personen beteiligt sind. Und es gibt den letzten Künstler, den wir heute von der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe vor uns haben, der, sagen wir mal so, jetzt es nicht auf die allerbeste Art und Weise gelöst hat, mit den beteiligten Personen in einem, ja, Gefilde sich zu bewegen. Ich spreche von Oskar Kokoschka, einem meiner Landsleute aus Österreich.
Tatsächlich ist auf dem Bild nicht seine geliebte Alma Mahler abgebildet, sondern ein weiblicher Akt. Aber diese Szene hätte sicherlich auch aus dem Leben der beiden stammen können. Wir sehen auf dem Bild eine weibliche Darstellung auf den Knien, uns mit dem Rücken zugewandt und sich die Haare richtend. Was sagst du dazu, Jacqueline?
Ja, ich glaube, es ist gerade bei Kokoschka ein sehr passend, dass der heute mit im Bunde ist, weil der hatte einfach so eine Obsession auch und hat eben auch, wie wir es schon vorher besprochen haben, so ein sehr komplexes Liebesgefilde entstehen lassen, in denen es am Ende sehr viele Leidtragende gab. Er war ja auch nicht sehr glücklich über den Ausgang der Beziehung. Mahler wurde dann schwanger von Kokoschka und hat das Kind abgetrieben, was auch für die damalige Zeit, und wir sind Anfang des 20. Jahrhunderts mit diesem Bild, auch noch nicht so eine Selbstverständlichkeit war und ein durchaus krasser Einschnitt in einer Biografie dargestellt hat. Und jedenfalls wird Alma Mahler aber auch so ein bisschen als, ja, femme fatale von ihm gezeichnet, also in dem Sinne, wie er auch über sie gesprochen hat. Und es ist, glaube ich, insgesamt ein gutes Beispiel dafür, wie es laufen kann, wenn da einfach die Kommunikation, die Vorstellungen, die Sehnsüchte nicht auf einem Level miteinander stehen.
Heutzutage würde man das wahrscheinlich als toxische Beziehung bezeichnen. Damals nannte man das, glaube ich, Amour fou oder so. Und ja, die Beziehung der beiden nahm tatsächlich auch teilweise sehr absurde Züge an. Kokoschka wollte des Öfteren immer mehr und hat immer mehr Nähe nach ihr gesucht, und Alma Mahler hat diesen halt oft von sich weggestoßen. Das ging dann irgendwann so weit, dass Kokoschka sogar eine lebensgroße Puppe von ihr anfertigen ließ. Also man merkt, da ist was im Argen gewesen.
Der als Skandalkünstler gehandelte Oskar Kokoschka und Alma Mahler lernten sich kennen, als Kokoschka im Auftrag von Alma Mahlers Stiefvater ein Porträt Alma Mahlers anfertigen sollte. Noch während des Kennenlernens verliebte er sich in sie. Kokoschka überschüttete Alma Mahler mit Liebe. Die war solch ein Ausmaß an Liebesbekundungen durchaus gewöhnt. Zahlreiche, nicht selten namhafte Männer versuchten oftmals exzessiv sie zu erobern. So auch Kokoschka. Mahler hingegen hatte ambivalente Gefühle für Kokoschka. Eine intensive wie dramatische Beziehung war die Folge. Mahler blieb Kokoschka gegenüber unverbindlich. Als sie von ihm schwanger wurde, trieb sie ab. Kokoschka hingegen hielt mehrmals um ihre Hand an, vergeblich. Seiner tiefen Leidenschaft für Mahler verlieh Kokoschka auch in seiner Kunst Ausdruck. Wie unter anderem in dem berühmten Gemälde Windsbraut. Die Intensität der Beziehung und die Besessenheit Kokoschkas finden darin ihren Ausdruck. Dass Kokoschka in seinen Arbeiten leidenschaftlich und expressiv war, zeigt sich bereits in Ansätzen im sinnlichen Motiv aus der Kunsthallensammlung. Die aquarellierte Kreidezeichnung ist wenige Jahre vor der ersten Begegnung Kokoschkas mit Alma Mahler entstanden. In einer Rückenansicht ist ein weiblicher Akt dargestellt. Die unbekleidete Frau kniet und ist im Begriff, sich die Haare zu richten. Kokoschkas späte Gemälde, die seine Beziehung zu Mahler darstellen, sind jedoch intensiver, stürmischer und expliziter. Alma Mahler trennte sich nach intensiven wie dramatischen Monaten von Kokoschka. Sie beschrieb die Beziehung rückblickend als einen andauernden Liebeskampf, der ihr so viel Hölle und so viel Paradies wie nie zuvor gezeigt habe. Kokoschka stürzte durch die Trennung in eine tiefe Krise. In seiner Besessenheit von Alma Mahler ließ er 4 Jahre nach der Trennung eine lebensgroße Puppe von ihr anfertigen. Als Vorlage dienten Skizzen und Zeichnungen, die Kokoschka von Mahler angefertigt hatte. Kokoschka vernichtete diese Puppe später selbst im Rausch und bezeichnete es als eine Art Liebesmord.
Ja, und wenn man so sehr will und nicht kann, frage ich mich natürlich in meiner Vorstellung, wäre Kokoschka zu dir gekommen und hätte um psychologischen Rat gebeten und hätte gesagt, lieber Herr Isiapar, wie kann ich weiterleben, wenn ich in jemanden verliebt bin, aber die Person offensichtlich nicht diese Art von Beziehung mit mir führen möchte, die ich anstrebe? Oder gibt's Möglichkeiten, dass ich sie davon überzeuge, dass sie das mit mir ausprobiert? Was würdest du Kokoschka sagen?
Bei Beziehungsfragen, sei es jetzt, dass wir mit unserem Partner die Beziehung beendet haben oder dass unser Partner die Beziehung mit uns beendet hat, sei es...
Aber ich will ja jetzt noch wissen, wie ich die Beziehung retten kann, nicht beenden.
Wie man die Beziehung retten kann.
Also ich will wissen, wie kommuniziere ich, wenn ich mir eine andere Beziehungsform wünsche.
Wenn du dir eine andere Beziehungsform wünschst.
Also Kokoschka.
Wenn du dir eine andere Beziehungsform wünschst, beziehungsweise Kokoschka sich eine andere Beziehungsform wünscht. Wenn Kokoschka sich eine andere Beziehungsform wünscht, sollte Kokoschka offen und ehrlich mit seiner Partnerin die Kommunikation suchen und offen über die eigenen Bedürfnisse sprechen und alle Fragen beantworten, die das Gegenüber hat, dem Gegenüber Raum lassen, die eigene Entscheidung treffen zu können, darüber reflektieren zu können und eigentlich tatsächlich dem Gegenüber mit Wertschätzung zu begegnen und wirklich sich in offener, aber trotzdem nicht unhöflicher und nicht zu fordernder, sondern auf Augenhöhe zu begegnen, Offenheit zu zeigen. Das ist, glaube ich, neben vielen Feinheiten, die natürlich vom individuellen Fall abhängig sind, einfach die richtigste Herangehensweise. Dass man einfach offen dem Gegenüber ist und offen auch seine eigenen Bedürfnisse kommuniziert und offen die eigenen Gedanken kommuniziert, sodass das Gegenüber einen verstehen kann. Die Herausforderung liegt hierin dabei, sich dem Gegenüber verständlich zu machen, sodass das Gegenüber sich nicht schlechter fühlt, sodass das Gegenüber nicht das Gefühl bekommt, nicht genug zu sein, dass das Gegenüber die Gedankengänge von einem selbst verstehen kann. Hier liegt, glaube ich, die große Herausforderung.
Ja, und wahrscheinlich muss man halt auch eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen, dass die geäußerten Wünsche, denen nicht sofort Folge geleistet wird, sondern dass entweder ein Prozess sein kann oder eben aber auch eine Ablehnung im schlimmsten Fall vonstatten gehen kann. Ich glaube halt auch, dass man sich manchmal ein bisschen selber belügt, wenn man so ist, man will einfach diese eine Person im Leben haben und da gibt's irgendeine Form der Verbindung und irgendeine Emotionalität, aber ich werde halt immer und immer wieder enttäuscht, weil ich von dieser einen Person nicht das haben kann, was ich eigentlich haben will. Und das ist so schade, weil es ist nicht nichts, aber es ist auch nicht genug. Und da, glaube ich, braucht es halt voll diese Ehrlichkeit und auch diese Stärke und das Selbstbewusstsein zu verstehen. Es ist gescheiter, ich bleib entweder für mich oder ich mache mich auf die Suche nach jemanden, der diese grundlegenden Bedürfnisse irgendwie auch deckt, anstatt in irgendetwas zu bleiben, was mich halt konstant immer wieder aufreibt und immer wieder Konflikte provoziert.
Absolut. Und nehmen wir mal an, man hat dieses ehrliche Gespräch gesucht, die ehrliche Kommunikation eingeleitet und das Gegenüber teilt das einfach nicht. Dann muss man natürlich für sich die eigene Konsequenz treffen. Und am besten hat man diese Konsequenz für sich schon getroffen, bevor die Antwort überhaupt da ist. Am besten weiß man schon, was man vorher sagen wird, was man vorher tun wird, was man vorher machen wird, wenn halt nicht die Resonanz kommt, die man sich wünscht.
Also so ein Plan B ausarbeiten.
Ich würde nicht mal sagen, dass es ein Plan B ist. Das ist eher ein What-If-Plan. Mhm. Was wird passieren, wenn das passiert? Und es ist ja nicht unwahrscheinlich, weil, also ich denke mal, wenn man in einer bestimmten Beziehungsform ist, wenn eine Person da ist, die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass die meisten Menschen in ihren Beziehungsformen bleiben. Also nicht ohne Grund sind 96% der Menschen monogam. Also Tendenz natürlich steigend zu alternativen Formen, aber es kommt ja nicht von irgendwo her. Also man sollte sich schon mit dem Gedanken auseinandersetzen. Und es macht keinen Sinn, Dinge mit Menschen machen zu wollen, die sie nicht wollen, die nicht dieselben Bedürfnisse haben. Es macht keinen Sinn, jemanden dazu zu zwingen eigentlich, weil man schleppt so jemanden mit. Und oft sind solche Beziehungen ja auch wirklich dem Ende geweiht, ja ganz oft eigentlich.
Ja, es ist halt oft auch nicht schwarz-weiß. Ich glaube, das ist so das Problem, dass wenn es so klar wäre, wenn man so ganz sicher weiß, das und das ist schädlich, weil zum Beispiel mir ist das total wichtig, dass jemand treu ist und eine andere Person sagt, mir ist das total wichtig, dass ich mich mit unterschiedlichen Menschen ausprobieren kann oder ich möchte das noch herausfinden, aber auf so vielen anderen Ebenen vielleicht passt es extrem gut und ich habe da irgendein Hochgefühl, wenn ich jene Unternehmungen oder Lebensbereiche mit der Person teile, dann fällt es halt wahnsinnig schwer zu sagen, aber diese Kernsache ist nicht verhandelbar. Und ich fürchte, das ist einfach auch oft die Falle, wo sich so Uneinigkeiten verschleppen und wo Menschen nicht genug Selbstwert und Selbstbewusstsein haben, um für sich einzustehen und zu sagen, ich kann mir das so oder so nicht vorstellen, weil ich mach's dir zuliebe.
Gerade wenn es halt um sowas geht wie switchen innerhalb einer monogamen Beziehung zu einer nicht monogamen Beziehung, also ob man jetzt seine eigene Beziehung zu so etwas transformiert, kann man das sagen, ja? Oder vielleicht eine nicht monogame Beziehung mit jemand anderen eingeht. Hierbei stehen ja auch zwei verschiedene Grundbedürfnisse, zumindest Bedürfnisse im Raum. Das eine Bedürfnis ist eine gewisse Art von Sicherheit auch, die einem so eine Person in einer Beziehung geben kann. Und das andere, wenn man sich halt oft was in einem polyamoren oder nicht monogamen Kontext vorstellt, ist es ja oft das Bedürfnis nach etwas Neuem. Also wir haben ja schon in anderen Folgen auch zum Beispiel darüber gesprochen, es gibt Persönlichkeitseigenschaften wie zum Beispiel das Sensation oder das Novelty Seeking, dass man sich nach neuen Reizen, nach neuen Erlebnissen und sowas sehnt. Oft ist es ja so, dass wir in uns selbst zwei Dinge haben, sagen wir es mal so, ich sag gerne mal Dinge, zwei Eigenschaften haben, die miteinander kollidieren. Zum einen unser Bedürfnis nach Sicherheit oder nach Nähe, nach Intimität, also Intimität auch nicht sexuelle Intimität tatsächlich, aber auf der anderen Seite auch tatsächlich so etwas wie, ich will mal was Neues erleben, so, also in der Form. Und das sind ja oft Konflikte, die wir so mit uns tragen. Und oft ist es halt auch so, dass wenn man in einer Partnerschaft lebt, eine Person repräsentiert eine dieser Eigenschaften. So eine Person repräsentiert dann so eher dieses Sicherheitsding und die andere Person repräsentiert dann eher so dieses, ja, neue Dinge erleben, neue Dinge machen etc.
Ja, und da sind wir eigentlich schon knietief drinnen in dem, wie man eine gesunde Beziehung grundsätzlich führen kann oder was halt auch wichtig sein kann. Und ich glaube, ein ganz großer Aspekt davon ist, dass man auch, wenn man ein Bedürfnis nach Verschmelzung hat oder beide ein Bedürfnis nach Verschmelzung hat, dass es Inseln gibt, die dem Selbst vorbehalten sind. Bevor ich dich dazu noch ein bisschen frage, was denn du findest, ist mir jetzt gerade noch eingefallen, ich finde es ja auch schwierig, weil wir können ja eigentlich Beziehungsmodelle für uns etablieren. Und wenn ich jetzt sage, ich lebe total glücklich in einer vierer polyamoren Beziehung und es ist mega schön, sind die gesellschaftlichen Entwürfe und Vorkehrungen schon auch noch sehr auf Monogamie geeicht. Also ob das jetzt die Möglichkeit ist, eine vertragliche Einigung einzugehen, was ja früher zur Absicherung galt und heute halt auch einen sehr hohen symbolischen Charakter hat, als auch wenn ich als Gast oder als Paar irgendwo auftreten möchte, ist das schon noch ziemlich schwierig, wenn man was anderes als monogam lebt.
Ja, und das sind also die zentralen Fragen, die man sich stellen muss. Was ermöglicht mir meine neue Beziehungsform, meine alternative Beziehungsform, die ich vielleicht eingehen würde? Und was entmöglicht mir das?
Wobei, ich würde ja sagen, man muss nicht akzeptieren, dass die Gesellschaft mir dafür keinen Raum gibt. Ich würde ja sagen, den Raum holen wir uns.
Ja, das sind halt alles Konsequenzen, mit denen man sich vorher, glaube ich, auch mal auseinandersetzen muss. Und ich glaube, man braucht sich aber nichts vormachen. Vieles wird einem wahrscheinlich dadurch schon entmöglicht. Es gibt wahrscheinlich Dinge, die einem dadurch entmöglicht werden. Und es ist wichtig, dass man sich damit konfrontiert, nicht weil ich ein absoluter Schwarzmaler bin oder so oder Pessimist oder Leuten das absprechen will oder so. Nee, ganz im Gegenteil. Es ist immer gut, sich auch mit den Nachteilen davon auseinanderzusetzen. Und natürlich, klar, man sollte sich den Raum auch versuchen, irgendwie auch zu schaffen. Und es gibt sicherlich Milieus, in denen ist das einfacher. Es gibt Milieus, in denen ist das weniger einfach. Und das ist vielleicht eine Sache, die man auch einfach ausprobieren muss. Wir können uns ja noch so viel Gedanken darüber machen, oh, wie wird das sein, wenn ich jetzt eine alternative Beziehungsform habe? Oh, wie wird das sein, wenn ich vielleicht das nicht habe? Am Ende des Tages wird man sehen, wie das ist, wenn man das ausprobiert hat. So. Aber es ist natürlich gut, sich mit Vorteilen und Nachteilen und inwiefern diese die eigenen Bedürfnisse ja zuträglich werden.
Ja, es sind ja nicht, also es sind ja halt auch gesellschaftliche Gegebenheiten und Barrieren in dem Sinn. Es ist ja, glaube ich, keine Plus-Minus-Rechnung pro und contra, ob ich jetzt polyamorös bin oder nicht, sondern das ist einfach die Art und Weise, wie ich Liebe verstehe oder Liebe lebe und keine Entscheidung, die ich treffe. Und wenn ich eben so lebe und dann merke, okay, krass, die Gesellschaft grenzt mich in total vielen Bereichen in meiner Art zu lieben und zu leben aus, dann würde mich das in erster Linie wütend machen.
Also Wut wäre für dich so eine Emotion, die im Raum stehen würde, so die Hauptemotion.
Ja, auf jeden Fall, weil ich sehe es nicht ein, dass es ein vorherrschendes Beziehungsmodell gibt, das für alle richtig sein soll und dass wir dadurch halt alle anderen benachteiligen, weil es keine freie Entscheidung ist. Ich entscheide mich ja nicht kognitiv, wie ich lieben möchte, sondern es ist die Art und Weise, wie ich bin.
Das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ja, ich muss ja auch sagen, Wut wird ja in unserer Gesellschaft ja eigentlich auch immer als etwas Negatives dargestellt und ist es ja auch in vielen Kontexten, aber Wut kann ja auch sehr vieles verändern.
Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Katalysator. Keine Revolution und keine Besserstellung von Rechten wurde jemals bei einem Tässchen-Tee verhandelt, beschlossen. Gehen wir davon aus, dass wir uns in einem Gefilde eingefunden haben, das sich für alle beteiligten Personen gut und richtig anfühlt. Was glaubst du, ist jetzt abschließend auch für unsere Hörerinnen und Hörer wichtig zu wissen, woran erkenne ich eine gesunde Beziehung und wie kann ich sie beibehalten?
Eine gesunde Beziehung ist eine Beziehung, in der man einfach so sein kann, wie man ist, in der man sich dementsprechend auch so akzeptiert fühlt, wie man ist und in der im Großen und Ganzen die Bedürfnisse, die man hat, auch gedeckt werden oder zumindest doch honoriert werden, indem man gesehen ist und gehört wird und indem man einfach auf eine offene Art und Weise mit dem Partner kommunizieren kann, ohne dass man fürchtet, auch verurteilt zu werden oder dergleichen. In einer Beziehung, ich glaube wirklich und bin davon fest überzeugt, dass eine gute Beziehung sich sehr leicht anfühlen muss. Also, dass da eine gewisse Leichtigkeit auch mit dem Raum ist. Dass man auf eine gewisse Art und Weise eine Kommunikation hat, die eigentlich sehr intuitiv ist, also wo man sich eigentlich auch verstanden fühlt. Heißt das, dass man das nicht erlangen kann in einer Beziehung? Heißt das, dass wenn man das aktuell nicht hat, seine Beziehung beenden sollte? Ja, natürlich nicht. Also das heißt es auf keinen Fall. Viele Beziehungen zumindest, in denen diese Dinge nicht gegeben sind, haben immer noch das Potenzial, dass man an diesen Dingen arbeiten kann. Also es gibt durchaus Potenzial, dass man seine Kommunikation verbessern kann. Es gibt Potenzial, dass man sein Gegenüber besser versteht. Es gibt das Potenzial, dass man sich seinem Gegenüber besser verständlich machen kann. Und ich denke, das sind so zumindest auf psychologischer, auf kommunikativer Ebene wichtige Faktoren. Und natürlich, das Körperliche ist natürlich, darf man jetzt auch nicht negieren. Das sollte natürlich auch passen, ist ganz klar. Und es gibt sicherlich noch andere Faktoren. Ich denke, man kann durchaus sagen, dass dies Faktoren sind, die für die meisten Menschen so gelten. Es gibt aber auch andere Menschen, für die gibt es noch andere Faktoren zusätzlich. Und das ist auch okay. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass eine gute Beziehung wahrscheinlich eine Beziehung ist, in der man einfach so ist, wie man ist, akzeptiert wird und wo man sich dementsprechend halt auch aufgehoben fühlt.
Ich würde vielleicht noch als Food for Thought mitgeben, dass ihr neugierig bleibt und offen und dass ihr ganz, ganz gut auf eure Grenzen hört und wisst, wann ihr Nein und wann ihr Ja zu Dingen sagen möchtet. Und wir hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder Ja zu uns sagt und es vielleicht auch euren Partnern und Partnerinnen weiter erzählt, dass ihr diese spannende Folge gehört habt, uns eine nette Bewertung hinterlasst und das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir über die Dinge sprechen, die die Kunst und uns bewegt.
Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Auf bald.
Baba.
Das war die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit dem Psychologen Jan Isiapa und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.